herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Wall Street kennt seit Tagen nur eine Richtung, bergab. Und das mal wieder aufgrund der steigenden Renditen bei langlaufenden US-Staatsanleihen. Auch der US-Dollar ist fester. Zwei Belastungsfaktoren für die Aktienseite. Marktteilnehmer warten außerdem die US-Arbeitsmarktdaten ab, die am Freitag gemeldet werden. Wir sehen ansonsten auch erste Zeichen von Zwangsliquidierungen. Das konnte man am Montag vor allem bei den Stromversorgern sehen, auch bei den Banken. Und die Bank of America mahnt, dass das Risiko eines Liquidierungsereignisses an der Wall Street zugenommen hat. Einen schönen guten Morgen. Schön, naja, also das Wetter ist super. An der Börse hält sich das so ein bisschen in Grenzen. Der Abgabedruck bleibt, die Story bleibt die gleiche. Die Renditen der US-Staatsanleihen im langlaufenden Bereich steigen weiter. Im 10-jährigen Bereich jetzt bei etwa 4,73%. Und damit einhergehend nimmt der Druck auf der Aktienseite weiter zu. Man muss sagen, dass wir heute noch gar keine Wirtschaftsdaten haben, um den Anstieg der Renditen zu rechtfertigen. Und gestern konnte man sehr schön sehen, worauf sich die Wall Street aktuell fokussiert. Denn der ISM-Einkaufsmanager der Industrie, die Prices-Paid-Komponente, die Inflationskomponente, hatte einen merklichen Rücklauf. Signalisiert also Ähnliches wie der PCE für den August am Freitag und die überwiegend niedrigeren Inflationsdaten aus Europa. Das hätte eigentlich Wind aus den Segeln der Anleihen nehmen müssen, wenn man sich nicht auf das Wachstum fokussiert hätte. Denn der Industrieindikator war, was Auftragseingänge betrifft, was die Arbeitsmarktkomponente betrifft und was den Gesamtindex betrifft, in der Tat etwas fester als erwartet. Also um Gottes Willen mehr Wachstum. Kann das bedeuten, die amerikanische Notenbank muss noch mehr machen? Ich muss sagen, für mich sehen wir aktuell zunehmend Zeichen von Angst und Panik. Das sehen wir unter anderem auch bei dem CNN Fear und Greed Index. Ich weiß, das ist nicht der beste Sentiment-Indikator an der Wall Street, aber er reflektiert sehr schön, wie stark die Angst in den letzten Tagen zugenommen hat. Im Vorjahresvergleich übrigens lag der Index bei einer maximalen Angst von 17. Da sind wir also jetzt im großen Ganzen angelangt. Und wenn man mal Fazit zieht für den gestrigen Handelstag, für den Montag, dann war der Markt in vielerlei Hinsicht schwächer, als die Indexebene signalisiert. 56% des Kursanstiegs im Nasdaq basierten rein auf vier großen Megatech-Aktien. Die großen Tech-Werte liefen gut. Das ist quasi die defensive Insel der Sicherheit aktuell. Der breite Markt aber, der Russell 2000 für dieses Jahr, jetzt mittlerweile im Minus. Und im Russell 2000 sind sehr viele Unternehmen, die nicht profitabel arbeiten und die sich jetzt in dem hohen Zinsumfeld verschulden müssen. Der Russell 2000 wird also hier sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Und selbst wenn man den S&P 500 Equal Weight Index nimmt, also der Index, in dem alle Aktien gleichgewichtet sind, nicht nach Marktkapitalisierung, dann war der Index gestern auch wesentlich schwächer als der S&P 500 selbst. Über 80% des Handelsvolumens gestern war auf der Verliererseite. Wenn man sich die Stromversorger mal anschaut, sieht man erste Zeichen einer Zwangsliquidierung. Gestern waren die Utilities die schwächsten Sektoren an der Wall Street. Normalerweise sind Stromversorger natürlich von einer eher defensiven Natur, aber mit Renditen im langlaufenden Bereich, die 100 Basispunkte über den Dividenden der Stromversorger liegen, hat der Wettbewerb erheblich zugenommen und viele der Stromversorger, das kommt erschwerend hinzu, sind auch noch ähnlich wie die Telekom-Giganten ausgesprochen hoch verschuldet. Wir hatten gestern vor allem bei NextEra Energy einen ziemlich starken Kursrücklauf. Und man munkelt hier an der Wall Street, dass das in der Tat auch mit den ersten Zwangsliquidierungen zu tun hat. Was viele Investoren sicherlich auf dem falschen Fuß erwischt, ist vor allen Dingen die sehr starke Dynamik bei dem Anstieg der Renditen langlaufender Staatsanleihen. Daher auch die wachsende Sorge eines möglichen Liquidierungsereignisses. Das hatte gestern die Bank of America schon am Nachmittag hervorgehoben. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier und da eine Finanzbombe hochgeht, die wir aktuell noch nicht auf dem Radar haben, das Risiko hat zugenommen. JP Morgan gestern Nachmittag, Marco Kolanovic, der im gesamten Jahresverlauf unter den Bären war, auch eher betont, dass wir aktuell sehr viele Parallelen haben zur Finanzkrise 2007, 2008. Ich muss sagen, also das ist schon sehr herbe Vergleiche, aber gut. Marco Kolanovic sagt also, Vorsicht, wir haben sehr viele Parallelen zu damals. Und justamente laufen wir jetzt auch noch in die Phase rein, des Oktober-Crashs 1987. Auch hier sehen wir jetzt die ein oder anderen Hinweise darauf. Hier der Market Timing Report zeigt also hier einmal gestrichelt dargestellt das Börsenjahr 2023, also das aktuelle Börsenjahr, und dann das Crashjahr 1987. Die Betonung, dass es ausreichend Parallelen gibt, die Korrelation sah ausreichend genug, um hier vorsichtig zu sein. Der Crash 1987 wurde am 5. Oktober losgetreten. Ich persönlich bin immer der Meinung, dass die Vergleiche mit einem spezifischen Börsenjahr statistisch gesehen sehr, sehr schwierig sind. Man kann eben in Charts auch sehen, was man sehen möchte. Das darf man also nie vergessen. Und man kann genauso das Gegenargument bringen. Und hier eine Grafik von Goldman Sachs. Hier sehen wir mal die Jahre 1993 bis 2022. Der gleitende Durchschnitt des S&P, also wie liefen diese Jahre für den S&P, in schwarz dargestellt. Und dann sehen wir, dass der aktuelle Verlauf hier auch sehr hohe Parallelen ausweist. Und tatsächlich betont auch der Market Timing Report, dass historisch betrachtet die Bodenbildung in einem Markt oft Ende September, also zwischen Ende September und etwa dem 5. Oktober stattfindet. Und das möchte ich ja auch nochmal hervorheben. Der Market Timing Report ist grundsätzlich eher der Meinung, dass wir einen Gegenlauf sehen. Auch der Chart hier von dem Market Timing Report, S&P 500 nochmal dargestellt. Da sehen wir das Fibonacci Retracement, 38,2%, liegt bei 4.180 Punkten. Das würde allerdings auch bedeuten, dass wir die 200-Tage-Linie im S&P nach unten durchbrechen. Die liegt bei etwa 4.200 Punkten. Und danach, so zumindest der Market Timing Report, spricht einiges eher dafür, dass wir einen Rücklauf sehen. Aber look, das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie die Renditen der Staatsanleihen weiterlaufen werden. Und hier sieht man zweifelsohne, gerade auch, weil sich die Renditen jetzt ohne Meldungen quasi in Bewegung setzen, die Dynamik also da ist. Renditen steigen, weil sie steigen. Kurse sinken, weil sie sinken. Also in anderen Worten, es sind die Kurse und die Renditen selbst, die Schlagzeilen machen und nicht unbedingt eine fundamentale Nachricht. Denn nochmal, die Daten gestern hätte man so oder so argumentieren können. Für mich ein klares Indiz dafür, dass Angst dominiert und dass viele auch zu Recht der Meinung sind, look, bevor ich jetzt quasi reinspringe in den Markt, möchte ich erstmal eine Stabilisierung sehen, vielleicht einen Rücklauf von 2-3%. Den würde man dann natürlich verpassen, aber damit hätte man eine etwas größere Sicherheit, dass jegliche Erholung ein bisschen mehr Substanz hat. Die Tatsache, dass der US-Dollar so fest ist, erhöht außerdem das Risiko für die Berichtssaison, die ja nun auch in Kürze anfängt. Und diese Kombination dollarfest, renditenfest, Banken gestern auch sehr stark unter Druck, weil der Margendruck auf die Banken hier natürlich zunimmt. Und das in einem Umfeld, in dem die Banken die Aktienrückkäufe drosseln müssen. Das erhöht also das Risiko, dass die Berichtssaison durchaus auch etwas hakelig beginnen wird. Denn die Berichtssaison beginnt normalerweise immer mit den Banken. In gut 2 Wochen ist es bei uns soweit. So, heute haben wir wieder sehr wichtige Wirtschaftsdaten. Der Startschuss quasi in die ganzen Zahlen zum Arbeitsmarkt. Und nochmal, Der Markt wurde gestern sehr stark runtergezogen, weil der ISM für die Industrie überraschend stärker war als erwartet. Wenn der JOLTS-Bericht, der heute um 16 Uhr gemeldet wird, eurer Zeit, die Anzahl der offenen Jobs im August, das soll im Vergleich zum Vormonat so ziemlich unverändert gewesen sein. Wenn es aber jetzt doch wieder mehr offene Jobs geben sollte als erwartet, hätten wir den nächsten Belastungsfaktor. Und dann am Freitag der Arbeitsmarktbericht für den September. JP Morgan schätzt, dass 187.000 Jobs geschaffen wurden. Die Wall Street liegt im Schnitt nur bei 165.000 Stellen. Die Frage wird hier sein, ob wie oft in diesem Jahr die rückblickenden Daten revidiert und reduziert werden. Aber nochmal, wenn der Arbeitsmarktbericht und die Arbeitsmarktkomponente stärker ausfallen sollen als erwartet, dann kann der Gegenwind bei den Treasuries wohl erstmal auch anhalten, obwohl die natürlich auch mittlerweile überzogen sind, technisch also sehr stark überverkauft sind. Die Kommentare der Notenbank helfen nicht, das muss man ganz klar sagen. Wir hatten gestern Notenbankerin Meester, die also betont, eine weitere Zinsanhebung könnte in diesem Jahr noch notwendig sein. Wir haben Notenbankkommentare, dass das Zinsniveau lange Zeit auf erhöhtem Niveau bleiben muss. Eigentlich nichts Neues. Hier werden also alte Nachrichten quasi nochmal durchgekaut und immer wieder wird der Rentenmarkt daran erinnert, das Ende der Fahnenstange bei dem Anstieg der Renditen könnte noch nicht erreicht sein. Bill Ackman spricht von 5% im langlaufenden Bereich. Jamie Dimon schon vor gut ein, zwei Wochen das Gespenst an die Wand gemalt von 7% Zinsen im nächsten Jahr. Ich bin gespannt, ob die Wirtschaft das dann tatsächlich aushalten wird. So aus der EZB, der Chefvolkswirt warnt auch, dass mehr Arbeit notwendig sein könnte bei der EZB, um Inflation zu bekämpfen. Und gut, die Notenbank von Australien hat jetzt über Nacht die Füße stillgehalten. Das war erwartet. Und weitere Zinsanhebungen sind eher unwahrscheinlich. Dann haben wir morgen noch die OPEC-Tagung und da wird vermutet, dass die Produktionsquoten beibehalten werden, obwohl der Ölpreis so stark gestiegen ist. Also eine sehr viele Strömungen, die gleichzeitig aufeinander prallen. Was macht der Ölpreis? Gestern hatten wir Gewinnmitnahmen bei dem Ölpreis. Die Amerikaner verhandeln ja gerade mit Saudi-Arabien einen neuen Sicherheitspakt und man munkelt, dass im Zuge eines solchen Paktes Saudi-Arabien mehr Öl freigeben könnte, um den Ölpreis einzufangen. Also so viele Strömungen, die gleichzeitig aufeinander treffen. Wie läuft die Berichtssaison an? Haben wir zu viel Margendruck hier? Was macht der Dollar? Die Renditen der Staatsanleihen ziehen immer weiter an, vor allen Dingen am langen Ende. Damit wird der Schmerz für die Konjunktur merklich mehr erhöht als ein Anstieg durch Renditen am kurzen Ende. Der Dollar ist fest, also wo man auch hinschaut, gibt es gute Gründe, tatsächlich etwas zurückhaltend zu sein. Ich muss sagen, für mich selber, weil ich auch viel Cash gehalten habe und auch Anleihen hatte, mit denen ich im roten Bereich liege, keine Frage. Aber ich shifte jetzt so langsam um in die Kursschwäche am Aktienmarkt hineingehend. Bin also hier mutig, wissentlich, dass hohe Cashbestände immer noch ganz gut sind. Denn hey, Cash wird verzinst mit 5%. Da kann man durchaus auch mal abwarten, bis ein bisschen mehr Stabilität in die Märkte kommt. So, jetzt kommen wir aber nicht zu mir, sondern zu den Einzelwerten. Und ich fange mal mit den Analystenkommentaren an. JP Morgan empfiehlt heute Morgen Amazon zum Kauf. Immer noch die beste Idee in dem Sektor. Und nachdem die Aktie 11% verloren hat seit den Hochs im September, sei eine gute Gelegenheit gekommen, um aufzustocken. Die Aktie wird mit Übergewichten empfohlen in einem Kursziel von $180. Apple bei der Bank of America nur mit neutral erneut eingestuft. Kursziel $208. Wir haben Boeing bei Wells Fargo reduzierte Kursziele auf $230. Die Aktie wird immer noch mit Übergewichten eingestuft. Morgan Stanley hatte Boeing auf der Liste der Unternehmen, die durch steuerbedingte Verkäufe jetzt im Oktober leiden könnte. Die Aktie tritt in diesem Jahr mehr oder weniger auf der Stelle. Delta, seit Jahresauftakt jedenfalls Delta. Hier senkt Bank of America das Kursziel von 50 auf nur noch $40. Ganz interessant finde ich die Kommentare zu Hewlett-Packard. Zum einen wurde hier berichtet im Anlegermagazin Barron's, dass Warren Buffett, das Berkshire Hathaway, die Aktienanteile an Hewlett-Packard weiter reduziert hat. Man hält jetzt immer noch 100 Millionen 100,9 Millionen Aktien im Wert von 2,6 Milliarden Dollar. Aber Berkshire Hathaway hat reduziert. Die Bank of America empfiehlt hier heute die Aktie zum Kauf, stuft den Wert auf. Vorher war man bei Verkaufen, lag damit sehr gut. Das Kursziel wird von 25 auf 33 Dollar angehoben. Man glaubt, dass der frei verfügbare Cashflow in diesem Jahr einen Boden erreichen wird, mit Wachstum dann im kommenden Jahr und einer Erholung im PC-Sektor. Bei Nvidia, die KeyBank, Kursziel 750 Dollar statt 670 wie bisher. Und die Aktie bleibt bei Übergewichten. Der Wert hat sich gestern unter den großen Megatech-Aktien auch gut geschlagen. Tesla war anfangs schwächer nach den Absatzzahlen gestern, die für das dritte Quartal enttäuschten. Die Kommentare sind heute sehr, sehr gemischt bis überwiegend negativ. Also erstmal die gute Nachricht, Tesla, JP Morgan hebt das Kursziel jetzt an. Ich muss gerade mal schauen, weil ich glaube, das Kursziel liegt immer noch unter dem aktuellen Niveau. Die Aktie liegt bei 248. JP Morgan hebt das Kursziel an, ne, aber haltet euch fest, von 120 auf 135 Dollar. Wir sind bei 248, also Skepsis hier. Und bei Bernstein, die schon immer bearish waren auf Tesla, das muss man gleich betonen, sieht die Aktie bei 150 Dollar, also auch 100 Dollar unter dem aktuellen Niveau. Und hier befürchtet man, dass vor allen Dingen auch die Prognosen für das Fiskaljahr 2024 auf der Ertragsseite an der Wall Street zu hoch sein dürften. Und man geht davon aus, dass auch die Margen, die Bruttomargen, die gemeldet werden, die Margen im Autosektor ex der Klimacredits, die dürften enttäuschen, wenn die Ergebnisse gemeldet werden. Also bei Tesla Gegenwind. Trotzdem hat sich die Aktie gestern im Gegensatz zu einer Rivian ausgesprochen gut geschlagen. So, BYD, chinesischer EV-Hersteller, ist kurz davor, Tesla als weltgrößten Hersteller von Elektrofahrzeugen zu überholen. Gemessen an den Stückzahlverkäufen, das berichtet Bloomberg. BYD also sehr, sehr stark im Vormarsch. Und ihr wisst selber, dass China seit Frühling der größte Autoexporteur der Welt geworden ist, nach vor Japan. So, Google, da hat gestern der Vorstand von Microsoft in der Wettbewerbsklage ausgesagt. Er betont, eigentlich heißt es nicht Internet, sondern Google Web. So also die Aussage von Microsoft-CEO Satya Nadella zu Google in dem Anti-Wettbewerbsverfahren und zur Dominanz des Unternehmens. Es sei sehr schwer für irgendjemand anderen in diesem Markt wettbewerbsfähig gegenüber Google zu sein. So, das nur am Rande, also hat jetzt keinen unmittelbaren Effekt auf die Aktie. Solche Anti-Wettbewerbsverfahren dauern eben sehr lange und bringen immer wieder große Schlagzeilen mit sich. So, ansonsten, Instacart ist gestern sehr stark eingebrochen. Hier gab es gestern Medienberichte, die nicht bestätigt wurden. Das muss man gleich dazu sagen. Aber angeblich habe Goldman Sachs interne Analysten Meinungen. Demnach wird sich das Umsatzwachstum von Instacart im zweiten Halbjahr ja nicht nur halbieren oder dritteln. Das Umsatzwachstum wird von über 30% im ersten Halbjahr auf angeblich unter 10% sinken im zweiten Halbjahr. Diese Spekulation und der Medienbericht hat die Aktie gestern ordentlich rasiert. Und The Information berichtet heute Morgen, dass Instacart ein guter Kandidat wäre für eine Übernahme durch DoorDash oder Uber. Ja, kein wirklich guter Börsengang, muss man sagen. Die meisten Börsengänge, auch ARM, waren jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Wollen wir mal hoffen, dass es bei Birkenstock anders aussieht. Der Zuteilungskurs wird jetzt in einer Spanne von 44 bis 49 Dollar liegen und damit wird Birkenstock voraussichtlich mit 9 Milliarden Dollar bewertet. In der kommenden Woche wird der Börsengang hier an der Wall Street anstehen. Micron steht in den Schlagzeilen. Der Wert hat sich übrigens von dem Initialrückschlag erstmal ganz gut erholt und hat sich auch gestern ganz gut geschlagen im insgesamt etwas schwächeren Marktumfeld. Hier steht also eine Reise an von US-Senatoren nach China in der kommenden Woche und man wird dort unter anderem Vertreter der chinesischen Regierung treffen. Man hofft, auch Xi persönlich zu treffen. Und da will man nochmal das Thema Micron und die Restriktionen in China ansprechen. Naja, also da frage ich mich immer, Leute, Ihr setzt immer mehr Restriktionen auf für US-Technologie Richtung China, dass China irgendwann anfängt zurückzuschlagen. Und Micron ist hier in der Tat ein Opfer, ist letztendlich gesehen nicht wirklich erstaunlich. So, bei WeWork muss man ein bisschen aufpassen. Die Bude ist ohnehin ja nur noch ein Penny-Stock und seit geraumer Zeit ist bekannt, wie das Unternehmen ja selbst mitgeteilt hat, dass die Existenzgrundlage hier durchaus gefährdet sein könnte. Man hält jetzt eine Zahl von 95 Millionen Dollar an Zinszahlungen zurück auf ausstehende Verbindlichkeiten, die gestern fällig waren. Es gibt immer so eine Art Grace-Periode, also 30 Tage, in denen das Unternehmen immer noch quasi ein Fenster hat, um diese Schulden zu bedienen, ohne einen technischen Default auszulösen. Und man hofft also, dass man in den 30 Tagen die Gelegenheit hat, die ausstehenden Verbindlichkeiten mit den Kapitalgebern zu restrukturieren. Aber das Risiko bei diesem Wert ist natürlich extrem groß, dass WeWork die Kurve eben nicht mehr hinbekommt und dass ein Bankrott durchaus drohen könnte. Das muss man bei diesem Penny-Stock beachten. So, jetzt habe ich heute Dreharbeiten. Wir haben in Kürze Tim Höttges bei uns zu Gast, den CEO der Telekom. Das wird ein Livestream sein, auf den ich mich sehr freue. Bedeutet also, dass alle Zuschauer hier aktiv mitdiskutieren können, auch direkt Fragen an ihn stellen können. Wir haben dazu heute Dreharbeiten und dementsprechend wird heute Abend die Closing Bell leider ausfallen. Morgen werde ich dann mit der Opening Bell wieder mit am Start sein. Ich wünsche in Deutschland zumindest einen guten Feiertag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.